My lord, what are you doing in such weather and darkness? How many times have I tried to persuade you that midnight traveling will do you no good? Warum nur hatte der König nicht auf seinen Ratgeber gehört? Denn dann wäre ein langer Krieg vermieden worden.
Ihr hört My Highlands, den Podcast rund um Themen zu Schottland.
Heute die Schlacht von Bannockburn. Hallo, Huyudunye Kimra Harshif. Heute sprechen wir über eine der bekanntesten Schlachten Schottlands gegen den Erzfeind England. Über den Schlachtverlauf habe ich übrigens schon einen Beitrag produziert. In dieser Folge gehen wir aber noch etwas mehr auf die Umstände ein. Und Leute, das wird heute etwas länger. Macht euch also einen Tee, streicht euch einen Scone und nehmt euch etwas Zeit. Los geht's. Die Vorgeschichte. Alexander III. Hatte es zu eilig in dieser Frühlingsnacht im Jahr 1286. Er kam von einer Feier in Edinburgh und wollte unbedingt zurück zu seiner Königin, denn die hatte am nächsten Tag Geburtstag. Sie wartete auf den König auf der Halbinsel Fife, nördlich des Firth of Forth. Die bisherigen Kinder des Königspaares waren unglücklich verstorben, aber jetzt war die Königin wieder schwanger. Es gab Hoffnung für das Reich. Darum schlug Alexander alle Mahner in den Wind, die ihn vor der nächtlichen Reise warnten. Und prompt fiel Alexander vom Pferd und wurde erst am nächsten Morgen mit gebrochenem Genick gefunden. Was lernen wir daraus? Don't ride drunk. Obwohl durch Alexander das Reich erblüht war wie nie zuvor, begann nun eine Zeit der Dunkelheit. Denn auch diese Schwangerschaft der Königin schlug fehl. Und so stand das Reich ohne Thronfolger da. Es wurden Guardians berufen, die die Thronfolge regeln sollten. Sie fanden in einer Enkelin Alexanders den noch einzig lebenden Nachfahren. Margarete, die Jungfrau von Norwegen, wurde darum noch im Kindesalter als Thronerbin auserkoren. Sie sollte möglichst schnell anreisen. Doch das Schicksal meint es nicht gut mit Schottland. Auf der Überfahrt im Jahr 1290 verstarb Margarete auf den Orkneys. Sie wurde gerade einmal 7 Jahre alt. Schottland hatte nun keinen Thronfolger aus Alexanders Linie mehr. Die Dunkeld-Dynastie war am Ende. In dieses Vakuum stieß Edward Longshanks, König von England, hinein. Er witterte seine Chance, sich nach der Eroberung von Wales auch Schottland unter den Nagel zu reißen. In ihrer Not wandten sich die schottischen Edelleute sogar an Edward, damit er über die saubere Durchführung der Wahl wachen würde. Er nahm auch an, bestand jedoch auf demütigende Bedingungen. Doch zunächst verlief der sogenannte Great Cause noch friedlich. Bis zu 14 Bewerber stellten sich zur Wahl. John Balliol setzte sich durch und wurde schließlich der König Schottlands. Ein schwacher König. Tomb Tubbert, leerer Waffenrock, wurde er genannt. Er war kein Gegner für Longshanks, der ihn mehrfach erniedrigte. Die schottischen Nobelleute sahen die Gefahr und wussten, dass sie nun Verbündete brauchten. Sie schlossen darum einen Pakt mit Frankreich, der als Old Alliance in die Geschichte eingehen sollte. Er besagte, würde England einen Bündnispartner angreifen, würde der andere Partner England attackieren. Aber Frankreich war der Erzfeind der Engländer. Dieser Pakt machte Longshanks so wütend, dass er 1296 in Schottland einfiel und das Volk unterdrückte. Schottlands König John Balliol dankte ab und wurde im Tower in London eingesperrt. Obwohl einige Schotten rebellierten, unter anderem William Wallace, ihr wisst schon, Freedom, gab es 10 Jahre lang keinen König. Zwischen 1296 und 1306 hielt Edward I. die Fäden in der Hand. Er regierte so hart, dass er den Beinamen Hammer of the Scots erhielt. Doch es gab im Great Cause eine andere Familie, die sich schon ins Spiel gebracht hatte. Die Familie de Bruce. Deren fünfter Lord of Annandale wollte damals selbst den Thron besteigen. Als Balliol stattdessen gewählt wurde, übertrug er seine Ländereien auf seinen Sohn Robert, der sie wiederum an seinen Sohn Robert weitergab. Warum? Weil über seine Mutter war der jüngste de Bruce mit John Balliol verwandt. Und so hatte auch er einen noch besseren Anspruch auf den Thron. Aber es gab noch nähere Verwandte, etwa John Comyn, ein Neffe Balliols. Mit dem war sich Robert de Bruce spinnefeind. Als sich die beiden im Februar 1306 in einer Kirche in Dumfries zu Gesprächen trafen, erstach Robert seinen Rivalen. Vor dem Altar, in der Kirche. Das kam beim Papst gar nicht gut an. Er exkommunizierte Robert. Die Dinge eskalierten jetzt sehr schnell. Robert Bruce ließ sich noch im März in Scone zum König krönen und musste dann sofort fliehen. Er rannte bis nach Irland, ersann im Exil aber eine Strategie und kam 1307 zurück. Mit einem ersten Sieg im Glen Trull und dann am Loudon Hill begann er einen Guerillakrieg. Eine Burg nach der anderen nahm er ein. Und dann starb auch noch Edward I. Sein wesentlich schwächerer Sohn übernahm die englische Krone. Robert räumte in Schottland auf und mit dem Erfolg kam mehr und mehr Zulauf. Ab 1310 hatte er Schottland so gesichert, dass er regieren konnte. Aber eine Burg gab es da noch, die wie ein Stachel in der Mitte des Reiches saß: Stirling Castle. Auf ihr gab es ein letztes starkes englisches Heer. Stirling Castle musste fallen. Und hier sollten die Heere der Engländer und Schotten wieder aufeinandertreffen. Hier sollte sich das Schicksal des Reichs entscheiden. Die Feldherren. Auf der einen Seite eben Robert the Bruce. Was ihm half, er sprach Englisch, Gälisch und Französisch. So konnte er sich sowohl mit den Lowländern als auch mit Gälen, also Highländern, unterhalten. Unterstützung erhielt er nämlich von einigen namenhaften Clans wie Clan Campbell, Clan Rory, Clan Donald und vielen mehr. Auf der anderen Seite Edward II. Mit einer enorm erfahrenen Führungsriege. Richard de Burgh, Earl of Gloucester, Sir Robert Clifford, Gilles d'Artin und Sir Henry de Bohun. Alle waren erfahrene Soldaten, die auch teils in Frankreich gekämpft hatten. Das waren nicht nur Engländer, sondern auch Waliser, Iren und einige Franzosen. Auch einige Highlander waren auf Edwards Seite. Clan Dougal zum Beispiel. Clan Dougal hatte zuletzt noch zusammen mit William Wallace gekämpft, aber sie waren verwandt mit den Comyns, also auch dem Mordopfer von Robert the Bruce. Well, karma is a bitch. Die Kriegstechnik. Gegen die heftige und überlegene englische Kavallerie aus den gepanzerten Rittern in diesem recht offenen Schlachtfeld mussten sich die Schotten etwas ausdenken. Schon in der Schlacht von Stirling Bridge mit William Wallace und Andrew Murray hatte sich der Chiltern bewährt. Das ist eine Formation aus dicht gedrängten Reihen, deren Soldaten jeweils einen langen Spieß nach vorne hielten. Chilterns waren preisgünstig, mussten aber äußerst diszipliniert sein und waren sehr anfällig für Bogenschützen. Doch bei dieser Schlacht brachte ein Feldherr noch eine Besonderheit ins Spiel, nämlich mobile Schildrons. Sie konnten den Gegner in eine Richtung drängen. Ein wichtiger Baustein für den Ausgang der Schlacht. Die Ausgangslage. Stirling Castle zu erobern war aussichtslos. So belagerte Bruce die Burg. Beide Seiten verhandelten und die Bedingung lautete, wenn bis zur Sommersonnenwende im Juni 1314 kein Heer der Engländer zu Hilfe käme, würde die Besatzung aufgeben. Edward II. Setzte sein Heer in Bewegung und kam gerade noch rechtzeitig an. Eine gewaltige Armee. Sie bestand aus etwa 3000 schweren Reitern, 15.000 Infanteristen und bis zu 2000 Bogenschützen. Robert hatte gerade mal 6000 mit Lanzen bewaffnete Infanteristen und 500 Reiter. Das war's. Man muss aber sagen, eine verlässliche Angabe über die Truppenstärke gibt es nicht wirklich. Die Angaben schwanken je nach Quelle. Dennoch war das Verhältnis zwischen den Gegnern auf jeden Fall ungefähr so gegeben. Also der Sieg für Edward schien eine ausgemachte Sache. Aber Bruce hatte einen Plan. Als Terrain für die Begegnung suchte Robert the Bruce sich ein Feld südlich der Stirling Castle aus, das im Norden, Osten und Süden durch Flüsse begrenzt war. Vom Pelstream Burn und dem Bannockburn. Burn ist übrigens eine englische Bezeichnung für einen Bach. Auf dieses Feld zwischen den Bächen führten lediglich zwei kleine Brücken. Im Westen stand ein Wald, in dem Bruce einen Teil seiner Truppen verbarg. Die Engländer rückten von Süden her an. Die Schlacht. Am 23. Juni 1314 kam eine Vorhut der Engländer über den Bannockburn. Die Schotten hatten das Feld präpariert mit Fallgruben, in denen sie spitze Pfähle eingebracht hatten, fatal für die schwere Reiterei der Engländer. Doch noch bevor die Schlacht losging, wollte sich der Ritter Henry de Bohun vortun. Er hatte König Bruce an seinem Helm identifiziert, ritt in vollem Galopp auf ihn zu, um ihn mit der Lanze zu töten. Er wäre zum englischen Held geworden. Bruce auf seinem Pony wich leichtfüßig aus und verpasste dem Bohun beim Vorbeireiten mit der Axt einen Hieb auf den Schädel. So erhielt Bohun ein Grab statt Ruhm. Auch der weitere Angriff an diesem Tag konnte durch die Schildrons abgewehrt werden. Der erste Tag ging also unentschieden aus. Edward II. Beginnt am 24. Juni dann aber tatsächlich den Fehler, auf den Bruce gewartet hatte. Der englische König befahl seinen Truppen über den Bannockburn auf das Feld zu marschieren. Kaum waren die Soldaten dort angelangt, erschienen die schottischen Schildrons mit ihren Lanzen aus dem Wald und drängten die Engländer in die Ecke zwischen die beiden Flüsse. Die englische Kavallerie scheiterte an den langen Spießen jämmerlich. Doch wie gesagt, Schildrons waren anfällig gegen einen Hagel aus Pfeilen. Sie hatten keine Schilde, sie hatten keine Rüstung. Darum versuchten walisische Bogenschützen, sich schräg seitlich von der schottischen Armee zu positionieren und diese von dort aus unter Beschuss zu nehmen. Doch diesem Versuch machte die kleine schottische Reiterei zunichte. Zusammengedrängt zwischen den beiden Bächen, handlungsunfähig und schließlich panisch, blieb den Engländern nur der verlustreiche Rückzug. Am Ende waren 5000 Engländer tot, viele davon ertranken im Bannockburn. Dagegen bezahlten nur etwa 500 Schotten den Sieg mit ihrem Leben. Was die Schlacht verändert hat. Edward II. Floh vom Schlachtfeld. Etliche seiner Nobelleute waren gefallen, seine Armee aufgelöst. Stirling Castle, der letzte große Rückhalt der englischen Besatzer in Schottland, fiel damit an Robert the Bruce. Bannockburn war ein grandioser Sieg für die Schotten. Der Krieg um die Unabhängigkeit Schottlands ging allerdings noch jahrelang weiter. Der Norden Englands war zunächst schutzlos und so gab es in den Folgejahren dort immer wieder Invasionen der Schotten. Sogar in Irland provozierte Robert the Bruce Aufstände, wenn auch ohne großen Erfolg. Edward II. Musste zunächst seinen Thron in England wieder festigen. Im Jahr 1322 versuchte er dann eine erneute Invasion. Doch er wurde vernichtend von Robert the Bruce in Yorkshire bei Old Billund geschlagen. Erst als Edward II. Abgesetzt worden war, schloss Edward III. Am 17. März 1328 durch den Vertrag von Northampton Frieden mit Schottland. Roberts Sohn David heiratete Edwards Schwester, um so eine Verbindung zwischen den Häusern zu schaffen. Robert Bruce starb am 7. Juni 1329 und hinterließ ein unabhängiges Schottland. Er gilt noch heute als der große Befreier Schottlands und Bannockburn steht als einer der wichtigsten Wendepunkte der Geschichte da. Wenn ihr mehr solche Videos wollt, unterstützt mich doch finanziell. Dauerhaft auf Steady oder einmalig via PayPal. Links in der Beschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, kommentiert, liked oder lasst ein Abo da. Die nächste Schlacht in unserer Reihe ist zwischen zwei Clans in den Highlands und sie illustriert die Besonderheiten der Gälen bei den Kämpfen. Bis dahin, euch war Agastiri Andraste.